HR-Info. Himmel und Erde.
Heute zum neuen Jahr mit einer Feiertags-Sonderausgabe von Himmel und Erde mit Klaus Hofmeister. Ich spreche heute mit Hinnerk Polenski. Hinnerk Polenski wurde 1959 in Kiel geboren. Er ist Abt des Zen-Klosters Buchenberg im Allgäu. Das ist in der Nähe von Kempten. Herr Polenski, Sie sind einer der wenigen Europäer, die eine offizielle Lehrerlaubnis für den japanischen Zen-Buddhismus haben. Zen, das ist ein Weg zu geistiger Erkenntnis, in dessen Mittelpunkt die Übung des Stillsitzens, der Meditation steht. Das üben Sie persönlich bereits seit dem 17. Lebensjahr und Sie sind dabei nach dem Ausweis Ihrer japanischen Lehrer zur Meisterschaft gelangt, haben sogar einen europäischen Zen-Weg neu begründet, das Daishin-Zen. Sie haben also einen weiten spirituellen Pilgerweg zurückgelegt und darüber werden wir sprechen in dieser Sendung. Aber Zen-Meister, das wird einem Hinnerk, das ist ja so die norddeutsche Variante des Heinrich, auch nicht gerade in die Wiege gelegt, oder?
Fast. Die Geschichte hat schon sehr früh angefangen. Ich war 5, 6 Jahre alt, als ich ein Erlebnis hatte, das man als spirituell bezeichnen kann. Eine tiefe Einsicht vom großen Geist auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist man dann 6 Jahre alt und kann damit auch nicht wirklich was anfangen. Und damit haben für mich auch viele Probleme angefangen in der Welt. Es war nämlich eine Klarheit auf der einen Seite, aber wenn man 6 ist, hat man auch keinen Durchblick. Man hat keine Alternative.
Was haben Sie erlebt? Was war das?
Ich war mit meiner Schwester gespielt in einer Straße, die hieß auch noch bezeichnenderweise in Kiel der Philosophengang. Mhm. Schon. Nomen est Omen. Wir haben da so gespielt und plötzlich guckte ich zum Himmel und es war eine große Helligkeit und da war ein Nichts. Und dann war der kleine Junge wieder da und sagte einfach nur großer Geist. Und dann guckte ich meine Schwester an und sagte, ich habe ein neues Spiel, das heißt großer Geist. Und das Spiel spiele ich seitdem. Aber es hat eben sehr lange noch gedauert, fast 11 Jahre, bis ich verstanden habe, dass das auch ein Weg ist, dass ohne Weg man das nicht öffnen, nicht bezeugen kann. Und es war eine schwierige Zeit, besonders die Schulzeit war etwas schwierig, weil man so eine Ambivalenz hat. Auf der einen Seite, man hat eine Klarheit, eine Helligkeit, aber man hat noch keine Alternative zu dem, was dort angeboten wird.
Also was ich verstehen würde, ist, dass man als Kind in einer Situation, sagen wir mal, des Träumens, des Naturerlebens oder sowas, so etwas hat, wo man im Rückblick im Grunde erst auch Worte dafür findet und denkt, das hat eine gewisse Tiefe. Aber bei Ihnen war das doch schon sehr eigenartig, oder? Dass Sie so ein Wort plötzlich empfangen haben.
Ich fand das schon so. Es war wie ein Schnitt. Also es war danach, war die Welt eine andere. Das war schon sehr drastisch, aber Sie haben recht. Ich glaube, dass jeder Mensch oder jeder Zuhörer, wenn er so mal hineinfühlt, irgendwo in der Kindheit etwas findet, was ihn sehr berührt hat. Und was dem sehr ähnlich ist. Das heißt, wir Menschen haben alle diese Offenheit und Kinder ganz besonders. Das war nun sehr stark, aber ich glaube, dass man irgendwo so einen Moment finden kann, da geht irgendeine Sonne unter oder jemand sagt was und plötzlich ist man so berührt. Wenn man sehr tief guckt, spürt man das noch. Aber es hat eben keine Bedeutung in der Wirklichkeit unserer Welt.
Wie war das mit Ihren Eltern? Also kam diese Erfahrung im Alter von 6 Jahren aus heiterem Himmel oder hatten Sie ein Elternhaus, das Sie für solche spirituellen Dinge irgendwie vorbereitet hat?
Ich denke ein wenig schon. Mein Großvater hat auf eine, sagen wir mal, sehr eigenwillige Art und Weise Chinesisch gelernt, Sanskrit gelernt, hat sich mit diesen Dingen beschäftigt, war aber auch immer ein Opfer dieser Zeit, die ja dunkel war. Also es waren diese beiden Dinge da und mein Vater hat bei dem schwang das immer so, aber als so eine Art Yoga-Übung. Mhm. Aber auch nicht so ausgeprägt. Das Faszinierende war, als ich 16, 17 war und selber Teile entdeckt habe dieser Meditation, war das auch plötzlich ein Aspekt an seiner ganzen Familie. Auf einmal hat mein Vater meditiert, ich habe meditiert, meine Schwester hat meditiert. Und verschiedene Sachen auch. Und so gesehen schwang das in der Familie.
Sie haben in Japan Zen geübt, Zen gelernt. Wenn man auf diesem Wege zur Meisterschaft kommen will, braucht man ja einen eigenen Meister. Das heißt, es ist kein Kursprogramm, das man absolviert, wo man dann nach 9 Monaten oder 10 Jahren irgendetwas isst, sondern man begibt sich in die Hände eines Meisters. Und das ist ja auch für uns Westler eine eher ungewohnte Form von Lernen und Lehren. Was ist das für eine Beziehung zwischen Schüler und Meister?
Ich glaube, dass das Besondere des japanischen Zen ist, ist, dass auf der einen Seite der Schüler sich wirklich hingibt, aber es ist kein Guru. Das heißt, sobald der Meister spürt, dass der Schüler den Meister bewundert, tut er etwas, geradezu Despektierliches vielleicht, um ihn da wieder rauszubringen. Das heißt, der Meister darf nie zwischen dem Schüler und seinem Weg und seiner Vollendung stehen. So hat es eine Ambivalenz, einerseits wie ein asiatischer, spiritueller Meister, dem man sich hingibt in tiefer Form auf der einen Seite, auf der anderen Seite wie ein Student zu einem wirklich guten Professor. Der Schüler muss besser werden als der Meister. Das ist ein großer Unterschied zu den typischen Schüler-Guru-Jünger-Ebene.
Wie war Ihr Meister? War er sehr streng?
Also ich habe ja mehrere Meister gehabt. Mein erster wichtiger Impuls war der deutsche Zen-Meister Graf Durkheim, der mir erklärt hat, Herr Polenski, Sie sind Europäer. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Und so bin ich nie in so eine, ich werde jetzt 120-prozentiger Japaner. Und dann kam ein großer Meister, Reishin Bigan Roshi, der mir wirklich, sagen wir so, das Handwerkzeug beigebracht wird. Und dadurch bin ich auch zu meinem jetzigen Lehrer gekommen, Reiko Mukai Roshi, der bis heute mein Lehrer ist. Mhm. Der ist unglaublich sanft, wunderbar und nett und gnadenlos streng zugleich.
Also er verlangt viel, aber es ist eingebettet in eine Güte oder...
Ja, so kann man das sagen. Mhm. Er ist auch für mich ein bisschen Supervisor und auch eine ethische Instanz und guckt immer, dass man nicht so in so einer Begeisterung über die Stränge schlägt. Ne?
Wenn man dann eines Tages Meister ist, woran merkt man das?
Das sagen einem die anderen. Das ist sehr wichtig.
Können Sie sich an einen bestimmten Moment erinnern, wo das für Sie der Fall war?
Ja, also aber das war viel, viel früher als der Weg zur Meisterschaft. Ich habe selber große Herausforderungen gehabt mit meiner eigenen Kraft. Ich habe sehr viel Kraft, auch mentale Kraft und habe manchmal Menschen überfahren, auch in Begeisterung auch und Freude, aber manchmal Menschen auch überfordert. Und irgendwann gab es einen Moment, wo mir jemand gesagt hat, wo das geblieben ist, dass da so eine Ruhe ist und dass ich synchron bin mit den Menschen. Das war für mich ein Quantensprung.
Es ist ja interessant, dass Sie als einen Ausweis für diese Meisterschaft etwas nehmen, was Ihr soziales Leben betrifft. Das ist also nicht der Akt geistiger Erkenntnis, den Sie für sich in der Natur fanden als ein Blattfeld, sondern es spiegelt sich in Ihrer sozialen Welt wieder.
Ja, das ist Zen. Zen ist in dieser Welt. Und es nützt nichts, wenn ich im Kopf eine tiefe, wunderbare Erfahrung mache, die wirklich auch vielleicht eine spirituelle Realität hat, aber ich sie nicht in die Welt bringen kann. Und ich im Widerspruch dazu handle. Und das will ich jetzt gar nicht böse meinen. Es ist am Anfang so, dass es diese beiden Aspekte geht. Aber die Meisterschaft ist die Einheit von allem. Man kann nicht Meister werden nur auf Meditation oder innere Erfahrung, sondern es ist das Handeln in der Welt.
Herr Polenski, Sie sind 1,96 Meter groß und sind eine imposante Erscheinung. Oh. Und Ihr Dharma-Name, das ist etwas, was Sie von Ihrem Lehrer bekommen, lautet Xiobu, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Zen-Krieger. Mhm. Hat Sie das gefreut, dass Sie ein Krieger sind?
Nein, auf keinen Fall. So, weil ich wollte eigentlich so diese Power loswerden und aus diesem Wikinger-Image raus. Und deswegen habe ich diesen Namen auch bekommen und nicht friedliches Blümchen oder sowas. Für mich war dieser Name eine Herausforderung. Den habe ich übrigens nicht von meinem Lehrer bekommen, sondern von dem Lehrer meines Lehrers, der dieses Jahr mit 103 Jahren im Januar, Ende Januar gestorben ist, Oisadan Oshi. Und es war eine Herausforderung, sich in dieser Welt vollkommen zu offenbaren und das Dharma zu verbreiten und auch die gesamten Kräfte auf das Heilsame zu richten. Und erst vor kurzem habe ich dann einen zweiten Namen bekommen, so eine Art Meistername, der heißt Reian. Und der ist das Gegenteil, der heißt der, der den Frieden bringt. Da habe ich gedacht, okay, ein bisschen habe ich meine Hausaufgaben gemacht. Hoffe ich jedenfalls.
Das sind Namen, die einfach gegeben werden und die Sie dann demütig annehmen.
Als Herausforderung für einen selber. Es ist eine Übung. Mhm.
Herr Polenski, Sie sind Abt des Zen-Klosters Buchenberg im Allgäu. Ein Kloster aus westlicher Vorstellung ist ein Ort, wo Mönche oder Nonnen ein gemeinschaftliches Leben führen. Wie ist das hier? Haben Sie weitere Mönche im Haus?
Ja. Natürlich ist ein Zen-Kloster etwas anderes als ein christliches Kloster. Ein Zen-Kloster ist immer Kloster auf Zeit, weil der Sinn des Zen ist Zen im Alltag, in der Welt. So ist es so, dass man eben eine längere Zeit hier zur Ausbildung ist. Natürlich gibt es auch Menschen, die die Ausbildung so weit abgeschlossen haben und sich dann entschlossen haben, hier zu leben. Und wir haben ein Team von etwa 20 Menschen hier, besteht aus jungen Leuten, Shirotos, die kostenlos hier über 3-4 Monate leben können oder auch länger, einige Laienmönche und Nonnen und einige Herrschaften, die hier arbeiten, ganz einfach wunderbare Köche. Und die meisten sind Schüler und tragen diesen Rahmen, sodass wir einen spirituellen Tagesablauf haben, der morgens um 5 beginnt.
Mhm. Sie haben eben gesagt, Sie haben auch junge Menschen hier, ja, also die zwischen Schule und Beruf eine Zeit bei Ihnen sind. Ja. Das kennt man ja aus dem, ich kenne es also aus dem thailändischen Buddhismus, dass das bei kleinen Kindern, also ja, ich weiß nicht, das sind dann 9-Jährige oder sowas, gemacht wird. Sie machen es mit jungen Erwachsenen. Interessant, dass die sich schon für sowas Strenges wie Spiritualität, Sitzen, Meditation, Disziplin interessieren. Was wollen Sie denn mitgeben?
Ich möchte Ihnen Werkzeug mitgeben in dieser doch sehr immer schwieriger werdenden Welt, der Herausforderung auch der Arbeitswelt, gut durchzukommen und nicht eben mit 30 oder 40 in Burnout zu gehen. Ich möchte Ihnen aber auch das Werkzeug geben, Ihrem eigenen Herzen zu folgen und auch die Kraft zu entwickeln. Wir sind ja eine gemeinnützige Organisation und wir leben von Spenden, wir leben von Seminarbeiträgen und wir versuchen immer so viel zu haben, dass wir, ja, jeder Zehnte hier so leben kann. Und das sind dann einfach eher die genau zwischen Ausbildung und Beruf stehen. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass man an dieser Stelle nicht vom Regen in die Traufe kommt.
Also was ist der lebenshilfliche Quantensprung, den Sie anbieten mit dieser Meditation?
2 Dinge. Wir sind nicht auf dieser Welt und hier geboren, um ausschließlich auf eine schöne Art und Weise zu stoffwechseln. Das heißt, es gibt schon einen Sinn, warum wir hier sind. Im Zen ist es nicht so, dass der Zen-Meister den Menschen den Sinn erklärt, sondern die Menschen bekommen es selber raus. Und dieser Weg zu diesem inneren Sinn nennt man auch der Weg zur inneren Mitte. Zu spüren, was ist Leben, warum bin ich hier, was ist mein Weg und was gehört dazu. Und die erste Mitte, die sich öffnet, ist die Kraftmitte. Und das kann man relativ schnell gerade jungen Leuten geben. Das spüren die auch, dass das gut für sie ist. Und dass sie aus dieser Kraftmitte den Mut haben, sich nicht in diesem Wahnsinn zu verlieren, sondern auch ihren eigenen Weg im Zentrum sehen.
Was Kraft, auch immer. Kraftmitte, ja, ist nichts Geistiges, sondern das ist wirklich auch die Körperlichkeit, also die Kraft, die der Körper zur Verfügung stellt.
Oder das ist die Einheit von Körper und Geist und Energie. Der Mensch spürt zum ersten Mal, dass es etwas in ihm gibt, das nicht nur bedingt ist. Und diese Qualität, dieses Unbedingt, das ist ein großer Quantensprung, wenn ich das zum ersten Mal spüre.
Und der Sinn, mit dem ich auf der Welt bin, das verkleidet sich ja dann in verschiedensten Biografien, in ganz verschiedene Berufe. Ist das auch etwas, das Sie hier anzielen, oder ist das für Sie auf einer anderen, noch davorliegenden Ebene, wenn Sie von dem Sinn sprechen?
Der Sinn ist ein Koan. Koan ist japanisch und heißt ein Rätsel. Und ein Rätsel, was man nur selber lösen kann. Jeder Mensch wird mit diesem Koan geboren. Was ist Leben? Was ist Sinn? Das sind Synonyme. Was ist meine innere Mitte? Was ist die Quelle? Wir haben ja viele Angebote, Familie, Politik, Gesellschaft. Aber ist die Frage, reicht das? Ist das wirklich die Essenz? Oder gibt es noch etwas Tieferes? Oder gibt es etwas Tieferes, was mir Kraft gibt? Das muss jeder selber rausfinden und dabei helfe ich ihm.
Sie haben mit Ihrem Lehrer Reiko Mukai
Osho
eine neue Richtung, eine neue Schule im Zen begründet, die Daishin-Zen-Linie.
Ja.
Ihr Schwerpunkt dabei ist die Entwicklung eines europäischen Zen-Weges.
Ja.
Was ist das Europäische?
Im Asiatischen steht das Kollektive sehr im Vordergrund. Und bei uns ist das Individuelle. Und ich halte das Individuelle, wenn wir es überwinden und in eine Verbindung kommen mit anderen Individuen, für etwas sehr Gutes. Und ich halte auch die westliche Neugierde für was sehr Gutes und das Innovative, das Inspirative. Und meine Idee ist, ich bin sehr von der Aufklärung, von Philosophie geprägt, bin ein großer Anhänger der offenen Gesellschaft und so versuche ich, diesen Raum hier zu öffnen und das Beste aus beiden Welten zusammenzubringen.
Mhm. Warum glauben Sie, kann der Buddhismus in Deutschland oder auch im Westen, aber bleiben wir mal in Deutschland, eigentlich so relativ gut andocken? Oder ist das auch vielleicht eine optische Täuschung und wir verstehen den Buddhismus im Grunde auch falsch als so eine Entspannungsoase und am Ende ist der Buddhismus vielleicht doch was ganz anderes?
Ein bisschen ist das Letzte so und das Erste auch, beides trifft zu. Einerseits, wir sehen den Buddhismus auch ein bisschen falsch. Zurzeit ist es in den letzten 20 Jahren aus Amerika kommen ein großer Trend geworden, christliche Werte und buddhistische in einen Topf zu rühren. Und ich treffe viele Menschen, die mir dann irgendwie da als Zen Meister dies nicht und jenes nicht. Und ich gucke sie an und sage, ich bin kein christlicher Mönch, die ich sehr respektiere. Aber es gibt einen Unterschied. Ich glaube, ein wesentlicher Punkt ist diese offene Spiritualität, die Toleranz, die Menschen so sein zu lassen, wie sie sind. Und dieses Nicht-Missionarische darin, sondern Menschen einfach helfen und Möglichkeiten zu geben, ihren Weg zu gehen. Ich sehe mich selber nicht als Vertreter einer Weltreligion, sondern ich sehe mich als ein Vertreter des Zen.
Herr Polenski, Sie waren nach Ihrem Studium von Philosophie und BWL 10 Jahre Unternehmensberater, haben die Welt der Führungskräfte damals kennengelernt.
Der Hintergrund von Zen Leadership, ich sage das mal sehr witzig, ist, die Welt zu retten. Ich habe gespürt, dass wir die Zeit nicht mehr haben und dass meine Aufgabe darin liegen könnte, Verantwortungsträgern Mittel zu geben, diese Herausforderung zu meistern. Das war die Ebene der Gründung. Es sind heute nicht nur Wirtschaftspersonen, es ist inzwischen Politik, es sind viele Künstler dazugekommen, sehr viele Schriftsteller, prominente Köche und so weiter. Menschen Fähigkeiten zu geben, auf ihre Art und Weise diese Herausforderung zu lösen. Mhm. Das ist letztlich für mich die Motivation bis heute für Zen Leadership. Mhm.
Gibt es denn heute überhaupt Spielräume, die systemimmanenten Kausalitäten zum Beispiel der Wirtschaft so zu gestalten, dass man die Welt noch retten kann?
Ja, wenn die drei großen Herausforderungen in dieser Welt ist eine atomare Herausforderung, atomarer Krieg, das Thema Ökologie und das dritte ist Digitalisierung, dann erleben wir in den ersten beiden zumindest schon sehr viele Menschen, die da sehr gut was machen und wirkungsvoll agieren.
Welche Aspekte von Zen sind einem Menschen, der in Führungsverantwortung steht, besonders nahe?
Also dieser Aspekt von Lebenshilfe, da muss man Raum haben, man muss mit den Menschen reden, das ist sehr wichtig. Und an zweiter Stelle gibt es natürlich Zen-typische Aspekte, das ist einmal das Thema der Klarheit. Wenn ich Klarheit habe, das heißt auch Mut, Dinge zu sehen, die mir nicht gefallen, firmeninterne oder menscheninterne blinde Flecken, das ist eine sehr wichtige Sache. Und aus dieser Klarheit die Kraft zu haben, Konsequenzen zu ziehen und an dritter Stelle in Wirkungskraft zu gehen. Das ist typisch Zen.
Ich habe den Eindruck, dass Sie mit diesem Leadership-Programm auch eine andere Dimension verbinden, die jetzt gar nicht mal so sehr mit Industriekapitänen zu tun hat, sondern auch mit der Führung seiner selbst.
Hey, das ist der wesentliche Punkt, ja. Dieses Wort Führungskraft, wenn jemand sagt, ich bin Führungskraft und selber keine Orientierung hat, dann geht das nicht gut aus für ihn und für die anderen. Dieser Punkt der inneren Orientierung ist der Kernpunkt, um den es geht.
Herr Polenski, Sie haben ein Buch geschrieben mit dem Titel Hör auf zu denken, sei einfach glücklich. Ich habe gemerkt, dass ich inzwischen schon sehr allergisch reagiere auf solche Titel, die so ein bisschen vollmundige Glücksversprechungen beinhalten.
Ich habe Bücher, die Verlage geben mir Titel. Und damit muss ich leben. Das muss man ehrlich zu sagen. Wichtiger als Glück ist tiefes in sich erfüllt sein, zu Hause sein. Wenn wir Menschen wirklich hier wären, wenn wir erfüllt hier wären, dann bräuchten wir nicht über andere Menschen, über andere Systeme stellvertretend irgendwelches Chaos zu erzeugen. Und dann wären wir eventuell auch sehr glücklich. Das Thema Glück heißt bei Buddha, es gibt keinen Weg zum Glück. Glück selbst ist der Weg. Und das bedeutet letztlich, dass das Sein die Quelle von allem ist. Wenn wir jetzt hier sitzen, dann kann man nachdenken. Wir gucken uns an, wir denken, was sage ich als nächstes oder welche ist die nächste Frage. Oder wir lassen das Denken weg. Dann spüre ich vielleicht eine Emotion. Ich kann aber auch noch tiefer gehen, dann spüre ich meinen Körper. Und wenn ich jetzt noch tiefer gehe, dann kommt irgendwann etwas, was interessant wird. Und das ist die Stille. Und die Stille ist nichts weiter als ein Wort für Möglichkeiten. Und in dieser Stille spürt man etwas. Und durch die Praxis des Zazen sagen Sie mir irgendwann, oh, ich habe ja so und so lange geübt und ich habe dir die Erfahrung gemacht. Und dann sprechen wir über diese Erfahrung. Und dann beginnt Zen.
Es gibt ja heute einen großen Glücksbedarf. Das sieht man unter anderem daran, dass Glücksbücher, wie Sie eins auch geschrieben haben, in der Regel gut verkauft werden. Und untergründig gibt es zugleich, es ist ja dieselbe Medaille, eine starke depressive Stimmung. Wir lesen und hören, Depressionen nehmen zu. Es gibt Überforderungsgefühle, das Gefühl, immer unter Druck zu stehen. Leben wir da in irgendeiner falschen Gesellschaft?
Ja, Also nochmal zum Depressiven. Ich kann verstehen, dass Menschen depressiv werden. Ich meine, wir leben auf einem Planeten, der uns vielleicht demnächst um die Ohren fliegt. Wenn man ein bisschen Intelligenz hat, kriegt man mit, es läuft was falsch. Wenn dann Leute mit Glücksbüchern winken und sagen, be happy, dann merke ich, es ist was ganz falsch. Und das Leben ist nicht einfach happy, sondern das Leben ist Herausforderung. Und wir sind hier, um zu erkennen, wer wir sind und wie wir Herausforderungen meistern. Und wir sind jetzt hier auch als Menschheit und als Gesellschaft, um das zu tun. Und das Erste und Wichtigste ist erstmal zu erkennen, was ist die Wirklichkeit, was ist Klarheit. Wenn wir auf der einen Seite in eine Virtualität, Digitalisierung, Cloud, indem wir uns mit Glücksfeldern umgeben und Dingen machen, verschwinden, bleiben wir mit unserem Körper hier und haben trotzdem ein Knie, was wehtut und trotzdem vielleicht einen Job, der uns nicht gefällt. Und trotzdem haben wir ein komisches Gefühl für die politische Entwicklung der nächsten Jahre. Aber das ist ja eine Wirklichkeit. Und wenn wir diese Wirklichkeit ausblenden, dann kann es sogar dazu führen, wenn ich zu sehr in so Glücksfelder hineingehe, dass ich meine Depression nur verstärke, weil diese Illusion versus Wirklichkeit immer größer wird. Zen ist, sich der Wirklichkeit zu stellen und festzustellen, wenn ich in dieser Wirklichkeit bin und diese Wirklichkeit in ihrer Klarheit erlebe, dass dann ein Glück entstehen kann. Das ist aber das Leben, die Essenz von Leben selber. Und dann kann man vielleicht in solche Erfahrungen kommen.
Sie üben ja, wenn Sie vier Kurse geben, auch einen Ausweg aus der Zerstreuung, indem Sie sich eben auch aufs Trockene setzen. Sie gucken wahrscheinlich kein Fernsehen, wenn Sie Zen-Kurse machen, oder Sie haben keine Zerstreuungsangebote. Sie werden keine Bundesliga-Schlusskonferenz am Samstagnachmittag hier in Ihrem Kurs vorspielen. Sind wir insgesamt, oder ist die Gesellschaft insgesamt sozusagen in so einem Zerstreuungsmodus, wo man dann gar nicht weiterkommen kann? Zu dieser Erkenntnis?
Ja, das ist eine große Gefahr, zumal dieser Zerstreuungsmodus, der früher eine harmlosen Ebene war, Fernsehen, und dann kommen die Mainzelmännchen im ZDF und dann guckt man den Tatort und dann ist der auch zu Ende und dann guckt man sich um, was machen wir jetzt, ist es eben eine Allgegenwärtigkeit dieses ausgelagerten Vorstellungssystems in die Digitalisierung, die natürlich Unternehmen, große Konzerne nutzen, um uns Menschen einzufangen. Und der Preis dieses Einfangen ist ein sich Verlieren. Und ich sehe in der Digitalisierung da eine sehr große Herausforderung, beziehungsweise auch eine große Gefahr, dass diese Zerstreuung viel, viel mehr wird, als wir sie jetzt schon haben. Und damit auch Depression zunehmen wird. Denn Illusion ist niemals ein Ausweg aus unseren Herausforderungen.
Heute ist es ja so, dass Menschen in dieser Situation auch ohne, ich sage jetzt mal mit alten Worten, ohne den Trost oder die Stütze einer Religion leben. Also sie sind oft ohne eine größere geistige Dimension. Erleben Sie das auch, dass da so Dinge wegbrechen? Sie sind hier im Allgäu in einem traditionell katholischen Land. Wie steht es denn so um die geistig-spirituelle Kraft in unserer Gesellschaft? Was erleben Sie da?
Ich glaube, wenn die katholische Kirche sich ihrer spirituellen Wurzeln, wie Meister Eckhart, bewusst werden würde und das in den Vordergrund bringen würde, dann würde es dort eine Renaissance geben. Das glaube ich schon. Aber heutzutage ist es so, ja, früher haben Organisationen die Menschen organisiert, heute organisieren die sich selber und es gibt Firmen wiederum, Digitalisierung nochmal das Stichwort, die das wiederum organisieren in Plattformen. Und so ist es scheinbar erstmal so, dass wir individuell sind und das Alte wird sehr große Schwierigkeiten haben, da nochmal eine Renaissance zu finden. Es werden ganz neue Formen kommen, die wir vielleicht noch gar nicht kennen. Die Digitalisierung letztlich bedeutet, dass wir in unseren Wünschen, unseren Vorstellungen immer mehr uns auch digitalisieren und den Menschen um uns herum verlieren. Dass wir statt mit einem Menschen zu reden, statt in der Natur zu sein, statt von Herz zu empfinden, in einer Virtualität sind. Da gibt es kein Herz zu Herz, das ist dann eine Illusion.
In einer Feiertags-Sonderausgabe von Himmel und Erde hörten Sie das Gespräch mit Hinnerk Polenski, Zen-Meister und Leiter des Zen-Klosters Buchenberg im Allgäu. Hinnerk Polenski ist auch Autor zahlreicher Bücher zu buddhistischer Spiritualität und außerdem gibt es DVDs mit Meditationsanleitungen von ihm. Damit geht Himmel und Erde für heute zu Ende. Alle Podcasts dieser Sendung gibt es auch auf der Webseite hrinforadio.de. Ich wünsche Ihnen ein gutes neues Jahr 2019.